Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema heute, das Ende der Antike.
Wow.
Wann hat die denn eigentlich angefangen?
Also von wann? Ja, die Antike hat lange vor, also man kann sagen, ich sag mal, so zwei Daten, die man vielleicht nehmen könnte, ist die Gründung der Römischen Republik, also 500 vor Christus ist Antike natürlich. Da parallel sozusagen die griechische Antike, da wissen wir ziemlich detailliert etwas schon seit 600 vor Christus. Also die sozialen Strukturen der attischen Demokratie entwickeln sich dort und da kann man schon von der Antike sprechen. Und der Antike folgte ja bekanntlich das Mittelalter und das wird nochmal so unterteilt in frühes, mittleres und Hochmittelalter und so weiter. Und auch die Spätantike gibt es. Also ist es natürlich nie so ganz genau auf einen Tag zu fixieren. Mhm. Aber im Prinzip kann man sagen, dass der Untergang des Römischen Reiches, des muss einschränkend sein, des Weströmischen Reiches so eine markante Stelle ist. Das war 475 nach Christus. Da gab es aber noch das Oströmische Reich und dann gab es den Kaiser Justinian, der so 530 regiert hat circa. Und der hatte die großartige Idee, dieses alte, große Imperium Romanum wiederherzustellen. Mhm. Und diese Restauratio Imperii hat er begonnen, hat auch tatsächlich weite Teile der nordafrikanischen Küste etwa zurückerobert. Er ist in Spanien gelandet, er hat Italien, die Halbinsel, befreit von den Goten, die da gesiedelt haben. Also er hat schon auch einen großen Teil wieder zurückgewonnen, aber natürlich nicht alles. Und damit ist dieses Programm im Grunde genommen gescheitert. Ich will nur sagen, für die Leute, die uns jetzt zuhören und allgemein großartig gebildet sind. Dieser Kaiser Justinian ist auch jener, der das Corpus Juris Civilis sozusagen zu verantworten hat. Das ist die Grundlage unseres Rechtes. Genau, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Und also jener Justinian, ein großer oströmischer Kaiser, ist dann sozusagen am Start und ihn erwischt etwas, was wir heute auch erleben, nämlich eine Pandemie. Und mit dieser Pandemie ist dieses Oströmische Reich nicht fertig geworden. Das heißt, es begann ungefähr Mitte des 6. Jahrhunderts und endete 180, 200 Jahre später. Also bis ins 8. Jahrhundert hinein wissen wir noch von Wellen der Pestausbreitung, wo also die Infektion wieder aufgetreten ist und wo sie dann auch immer sehr viele Tote erfordert hat. Und da kann man jetzt zurückschließen sozusagen, und das ist auch der Anlass, weswegen wir das jetzt gerade zu diesem Moment machen, weil wir uns überlegt haben, welche Folgen haben eigentlich solche Pandemien und solche großen, schrecklichen Dinge. Und in diesem Falle, also bei der Justinianischen Pest, so nennt die sich, ist eben ziemlich eindeutig, dass damit dieses große Reich nicht mehr wieder auf die Beine kommt und damit auch die Antike beendet ist. Also Konstantinopel ist natürlich noch lange eine große christliche Metropole inmitten der muslimischen Welt, aber das große Imperium Romanum ist abgelöst und beendet. Und wenn wir jetzt nochmal nicht verschwörungstheoretisch, aber doch einfach mal so gucken, was zur gleichen Zeit passiert. 530, 550 ist diese Pest am Anfang und breitet sich sehr schnell aus in der europäischen Welt, aber natürlich auch in der afrikanischen oder asiatischen Welt. Mhm. Und gleichzeitig beginnt die muslimische Expansion. So, und jetzt wissen wir, dass die Ausbreitung dieser Pestepidemie oder Pandemie natürlich unterschiedlich stark ausgefallen ist. Und je nachdem, wie, was, wo, wie dicht besiedelt war, ist sie eben stärker oder weniger stärker ausgebrochen. Und jetzt könnte es durchaus sein, das kann man natürlich nicht, also ich kann dir jetzt kein Dokument sagen, wo drin steht, das war so. Mhm. Aber es ist zumindest nicht völlig von der Hand zu weisen, dass die muslimischen Heere auf geschwächte europäische Christen gestoßen sind, die eben in großer Zahl von dieser Pest heimgesucht wurden und viele Millionen Tote zu beklagen hatten und sozusagen ihre eigenen Reihen nicht mehr so auffüllen konnten, dass sie sich sozusagen gegen die anstürmenden muslimischen Heere hätten adäquat verteidigen können. Und somit sind sie unterlegen und somit konnten sich die muslimischen Heere durchsetzen und somit konnten sie eben bis zu dieser berühmten Schlacht 732, haben wir auch schon oft drüber geredet, zwischen Tours und Poitiers, alte Römerstraße in Frankreich, nach Mitteleuropa sozusagen vordringen, sind dort dann gestoppt worden, haben sich dann aber über viele Jahrhunderte in Spanien gehalten. Also man sieht,
so im Grunde ein Zwei-Fronten-Krieg. Aber nur eine Armee als Gegner.
Ja, und das zweite oder dritte oder vierte, was wie immer man das sehen will, du hast natürlich auch dann für die Römer das Problem, oder für die Oströmer kann man ja sagen, sie mussten dann auch ihr Heer so 500-600 aufforsten, irgendwie, sage ich mal, etwas despektierlich. Und das ist natürlich nicht so gut gelungen, als wenn man es mit eigenen Leuten machen könnte. Und daran könnte eben auch diese Restauratio Imperii gescheitert sein. Und dann wiederum, wenn du das zu Ende denkst.
Wieso, Moment, mit wem haben Sie ihr Heer denn dann verstärkt?
Naja, sie haben sich im Grunde genommen Söldner versucht an Land zu ziehen, von den Parthern und aus Griechenland und wo immer es ging. Und natürlich auch aus dem Rest dann befreiten Italien und so weiter. Von überall wurde rekrutiert. Und es war ja auch zum Teil erfolgreich. Also die Restauratio Imperii ist jetzt nicht so, dass sie komplett gescheitert wäre, aber das große Ziel, also ich sag mal, das Imperium Romanum zur Zeit Trajans, also ungefähr 110 nach Christus, das war die größte Ausbreitung, wiederherzustellen, das ist eben nicht gelungen. Und das könnte ja nun durchaus sein, dass es deswegen nicht gelungen ist, weil diese Pest die Kampfkraft der Oströmer in dieser Zeit arg geschwächt hatte und sie eben deshalb sich zu bestimmten Zeiten wieder zurückziehen mussten und eben diese Idee nicht durchsetzen konnten, obwohl sie wirklich eine sehr, sehr große Kraftanstrengung unternommen haben. Man muss aber wirklich auch da Folgendes noch dazu sagen. Wir können das aus heutiger Sicht nicht so gut vergleichen, weil unsere hygienischen Umstände völlig andere sind als die zu der Zeit, über die wir jetzt reden. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, es gab ja auch schon Seuchen vor Christus, also wo einfach Pest oder, ja, man weiß gar nicht genau, was das jetzt war, jedenfalls Epidemien oder Pandemien ausgebrochen sind und furchtbare Konsequenzen hatten, was zum Teil eben oder zu einem großen Teil daran lag, dass Mensch und Tier nicht getrennt waren. Mhm. Und im alten Rom, so toll das war, mit Kanalisation und Toiletten und Sauna und Heizung, liefen trotzdem die Ratten über die Straße. Und
das hat auch nicht jeder eine Kanalisation gehabt, das ist ja nicht so wie, oder eine Toilette, nein, das ist ja nicht wie heute, wo du in deiner Einzimmerwohnung.
Auch heute nicht. Ja. Auch heute haben nicht alle, wollte ich nur sagen. Also, ne? Aber natürlich ist es so, dass genau dort, es ist heute immer noch so, wo eben all das nicht in dem Maße vorhanden ist wie bei uns beiden, sich solche Krankheiten schneller und intensiver ausbreiten können, als eben dort, wo das vorhanden ist. Also wo der Mensch und das Tier wirklich getrennt sind, wo es Hygiene gibt, wo es eben Sanitäranlagen gibt und sauberes Trinkwasser, breitet sich das nicht so schnell aus. Aber das war damals nicht so. Deswegen hat es auch oft in Rom gebrannt zum Beispiel, weil die Häuser dicht an dicht standen und aus Holz waren. Und das sind einfach, ich sag mal, Bedingungen, unter denen sich bestimmte Erscheinungen eben schneller ausbreiten als meinetwegen bei uns. Und auch bei uns breitet sich ja sehr schnell aus, wie wir jetzt gerade merken. Und wenn wir nicht aufpassen, dann ist es eben auch rund um die Welt, wie es jetzt eigentlich auch schon ist. Und wir werden wahrscheinlich noch erleben, das ist eine Befürchtung, die ich habe, dass wenn dieses Virus erstmal in die Slums von Nairobi oder in irgendwelche anderen großen afrikanischen Städte einfällt oder auch in Südamerika, in die Favelas in Brasilien zum Beispiel, dann werden wir da ganz andere Totenzahlen haben, weil da gibt es keinerlei Schutzmöglichkeiten mehr und da ist einfach dann zappenduster. Und genau so oder so ähnlich muss es eben damals eben weitestgehend auch in Europa gewesen sein. Deswegen sind diese Zahlen eben auch zu erklären.
So, das Ende der Antike ist ungefähr der Zusammenbruch des Oströmischen Reiches. Das ist ja jetzt kein Moment, sondern das ist ja ein Prozess. Gibt es irgendeinen Moment? Also ich bin jetzt schon eins weiter im Mittelalter. Gibt es einen Moment, ab dem man eindeutig sagen kann, jetzt ist Mittelalter?
Also eigentlich könntest du sagen, das Mittelalter beginnt, wenn die Antike zu Ende ist. Das ist natürlich zu einfach.
Ist auch ein Prozess, also überlappend sozusagen.
Ja, man kann aber zum Beispiel sagen, der erste Nachfolgestaat sozusagen, das erste Nachfolgereich, das eben dann folgte, war Karl der Große, also das große Fränkische Reich, beziehungsweise dann das deutsch-römische Kaiserreich oder das Kaisertum.
Aber das dann, schon 900 das irgendwas, ne? War das, oder?
800, aber das ist trotzdem auf jeden Fall Mittelalter. Frühes Mittelalter kann man sagen, aber auch davor gehört schon dazu, weil es dann natürlich, es ist immer ein Prozess, der länger dauert. Das kann man auch sehr schön sehen, an der Pest, die in Europa 1340/50 gewütet hat, und zwar in einem Ausmaß, wie man sich das heute wirklich nur schwer vorstellen kann. Also es gibt Schätzungen, Zahlen genauer gibt es da nicht, aber es gibt Schätzungen, die sagen, die Hälfte der Menschheit ist dabei umgekommen. Also die Hälfte der europäischen Bevölkerung ist umgekommen. Jetzt könnte man ja sagen, was ist eigentlich passiert, als diese Pest vorbei war? Also welche Konsequenzen hatte sie?
Was ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, ist so, also Mittelalter ist ja so ein bisschen auch die dunkle Zeit, ne? Also vorher haben wir Aquädukte gebaut, ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Und auf einmal sind wir dümmer geworden als Gesellschaft oder hatten weniger Fertigkeiten. Hängt das vielleicht auch damit zusammen?
Gar nicht. Wir hatten gar nicht weniger Fertigkeiten, sondern wir haben, es gibt Wellen der Globalisierung. Ja. Und diese Globalisierung hat dazu geführt, dass man mit Schiffen auf die Meere gefahren ist und von weit her irgendwas angekarrt hat. Also tatsächlich Globalisierung, Handel treiben, die Welt wird immer mehr ein Dorf. Mhm. Und über diesen Weg sind Ratten und anderes Getier aus fernen Ländern nach Europa gekommen und haben sich hier ausgebreitet und haben diese Pest hierher gebracht. Das ist eine Folge sozusagen der Ausweitung des Horizontes. Das kannst du auch finden. Im 9. Jahrhundert gibt es das italienische Fieber. Mhm. Ja, das hat auch viele Menschen dahin gerafft. Ist durch Soldaten gekommen, die außerhalb Italiens für Italien gekämpft haben.
Ja, so. Quarantäne.
Und die hätten eigentlich in Quarantäne gehört, genau. Das heißt, es wird eingeschleppt. So, und dann kann man sagen, warum ist es denn eigentlich bei diesem italienischen Fieber in Europa nicht sozusagen zu einer solchen furchtbaren Katastrophe gekommen? Die Antwort ist relativ simpel. Europa war damals sehr dünn besiedelt. Mhm. Es gab einfach nicht so viele Möglichkeiten für das Virus oder für irgendein Virus oder irgendein Bakterium, irgendeine Gefahr, sozusagen von Mensch zu Mensch überzuspringen.
Die Infektionskette war unterbrochen. Sozusagen.
Ja, sie war auf jeden Fall nicht so dicht wie heute, genau. Mhm. So. Und dann beginnt aber zwischen 900 und 1300 eine zweite Entwicklung. Es vervierfacht sich die europäische Einwohnerschaft, weil es zu dieser Zeit über 400 Jahre lang keine, ich sag mal, europaweiten Kriege gegeben hat, sondern nur lokale Kriege oder kleinere Kriege, zum Beispiel Kreuzzüge. Das war aber woanders. Mhm. Also die sind woanders gewesen, aber nicht bei uns. Also nicht hier in Europa. Und da das so war, entwickeln sich manche kleineren Dörfchen zu Ortschaften. Die kleineren Ortschaften werden zuerst Mini-Städten und etwas größere Besiedlung. Und man kann die Ausbreitung der Krankheit sozusagen parallel sehen mit der Ausbreitung von Städten und Ortschaften und Besiedlungen. Und das kann man am weitesten sehen im Rheintal, in den Hansestädten und so weiter. Da wurde eben am ehesten sozusagen gebaut und waren viele Menschen zusammen. Drittens, es werden sehr viele Universitäten gegründet. Diese Universitäten sind aber zunächst einmal mit Jura beschäftigt und mit den Geisteswissenschaften. Mhm. Medizin ist noch kein Studienfach. Das kommt erst später. Und Krankheiten werden zu dieser Zeit eher mit Gebet bekämpft und als Sühne für begangene Missetaten aufgefasst, sodass man da gar nicht auf die Idee gekommen ist, sozusagen, dass man hier mit einem Medikament oder mit einer vernünftigen Behandlung möglicherweise der Pest oder was auch immer es war, der Cholera entgegenzuwirken. Ja. So, und das alles ändert sich, als eben die berühmten Rattenflöhe, also die Flöhe, die auf dem Fell der Ratten sitzen oder im Fell der Ratten nisten, überspringen können von der Ratte zum Mensch und damit die Pest auf diesen Menschen übertragen. Und man hat dann rausgefunden, das hat drei, vier Jahre gedauert, bis man das herausgefunden hat. Und dann hat man festgestellt, das kommt von den Schiffen. Und seitdem gibt es diese Teller an den Tampen. Wenn ein Schiff am Hafen festmacht, dann sind an den Tampen Teller. So im Grunde genommen wie ein Teller drumherum gewickelt, damit eben Tiere dann nicht über die Tampen, also über das Tau vom Schiff an Land kommen können. Und das ist von damals sozusagen übrig geblieben.
Hat aber auch nicht wirklich funktioniert, ne?
Also die Pest ist danach jedenfalls nicht wiedergekommen, nicht in dem Maße. Okay. Es hat immer wieder Pestausbrüche gegeben, irgendwo in den Karpaten und so natürlich, aber nicht mehr in dieser epidemischen Ausmaßen. Und jetzt, um zu verstehen, warum die Pest eben auch so gravierend war, ist, wir haben seit 1290 in Europa schwierige Erntesituationen. Wir hatten klimatische schlechte Bedingungen und wir hatten Missernten und daraus folgend eine Nahrungsmittelknappheit. Und dann kann man sagen, Wenn du ab dem Ende des 13. Jahrhunderts europaweit feststellst, es gibt wenig zu essen, dann kannst du daraus mit wenig Intelligenz schlussfolgern, die Leute waren geschwächt.
Ja.
Also trifft diese Krankheit auf eine geschwächte europäische Bevölkerung und kann deshalb ebenso verheerend wirken. Jetzt ist die Krankheit zu Ende. Die Pest ist besiegt und im Übrigen mit dramatischen Methoden haben die das gemacht. Also die haben Pestleute eingemauert. Dann sind die einfach da drinnen gestorben. So, die haben von außen die Fenster zugemauert. Ja. Dann ist die Pest vorbei. Und dann könnte man ja sagen, dann ist doch im Grunde genommen Europa ein Immigrationsland geworden. Dann sind da Leute von überall hergekommen, weil die konnten ihre Felder nicht mehr bestehen. Das ist so wie mit den rumänischen Spargelstechern, die uns jetzt fehlen. Dann müssten eigentlich von überall her Leute kommen. Das Gegenteil ist richtig. Europa hat sich abgeschottet und hat gesagt, die Gefahr kommt von außen. Wir lassen keinen rein. Also wir machen Trump.
Geschichte wiederholt sich.
Was aber passiert ist, dass die Leute von der Landgegend in die Städte gezogen sind, also in die kleinen Städtchen. Mhm. So. Das heißt, es hat eine Bewegung innerhalb der Grenzen gegeben. Es hat eine Bewegung gegeben, in jeder Region zu bleiben und in jeder Region alles zu haben. Und deshalb gibt es in jeder Region große Universitäten zum Beispiel, weil jeder gesagt hat, ich will, dass meine Studenten nicht von Jena nach sowieso fahren, sondern die sollen in Jena studieren. Und deswegen gibt es dort eine Universität und ein paar Kilometer weiter in Wittenberg auch eine.
Aber diese Landflucht, die müsste dann ja die Missernten oder die schwachen Ernten noch befeuert haben, weil dann ja noch weniger Leute da sind, um das Getreide einzufahren.
Ja, aber das Schöne daran ist, das ist eine self-fulfilling prophecy. Es gab ja auch weniger Hungermäuler. Das heißt, du brauchst ja nicht mehr so viel zu produzieren. Und das entwickelt sich von alleine. Also wenn du erst eine Landwirtschaft hast, die meinetwegen, sage ich jetzt einfach mal irgendeine Zahl, 5 Millionen Leute ernähren muss, und dann sind es irgendwann nur noch 2,5, dann muss die Landwirtschaft jetzt nicht unbedingt nur noch 50% sein, aber vielleicht 60%.
Ja.
Und dafür brauchst du dann entsprechend weniger Leute. Das heißt, das konnte man kompensieren. Und im Gegenteil, ja, es wurden dann Methoden entwickelt, die ich sag mal, die Landwirtschaft modernisiert haben. Es wurden Gerätschaften eingesetzt, es wurden neue Hilfsmittel erfunden, mechanischer und technischer Art, die die Produktivität erhöhten, bis hin zu dem Nutzen von, also Dreifelderwirtschaft ist auch in dieser Zeit, also wo du sagst, okay, ich habe hier so und so viel Quadratmeter oder Hektar Land und da mache ich Kartoffeln, da mache ich Erbsen, da mache ich Möhren und auf der dritten oder vierten Ecke, da bleibt mal gar nichts für einen Sommer, dann kann sich der Boden reaktivieren. Und das tausche ich sozusagen immer reihum. Und damit wurde der Boden sehr viel produktiver, weil er nicht so oft ausgebeutet wurde und er konnte sich eben sehr viel schneller erholen. Also all diese Dinge sind jetzt nicht, man kann das nicht auf den Tag genau sagen. Ja, man kann nicht sagen, das war sozusagen, da hat einer gesagt, wir haben die Pest, wir machen das jetzt. Aber das sind eben Dinge, die zu dieser Zeit erfunden wurden. Und im Übrigen, jedenfalls hat das der Professor gesagt, den wir da in der Sendung haben, selbst der Buchdruck, ja, der ja ungefähr 100 Jahre später erst stattgefunden, oder also die Kunst, ein Buch mit einzelnen Lettern, nicht der Druck, der ist ja schon früher erfunden worden, zu erfinden in Europa, war letzten Endes eine Konsequenz aus der Tatsache, dass man eben sich nicht mehr so weit wegbewegen wollte, sondern man wollte die Druckschrift von anderen selbst lesen können. Das heißt, man musste sie hin und her bringen. Es entstand die Post. Also Thurn und Taxis sozusagen, die ersten, die dann, also die Thurns waren die ersten, die eine Lizenz bekamen vom Kaiser, die kaiserliche Post hin und her zu chauffieren. Und daraus entwickelte sich dann die Post. Als die Taxis dazu kamen, gab es auch die Taxen. Also es ist ein bisschen so. Aber da kann man eben dran sehen, dass eben sehr, sehr viel passiert am Ende einer solchen Pandemie. Und es ist erstaunlich, aber meistens wurde es besser. Ja, also die Leute haben tatsächlich sich dann auf den Hosenboden gesetzt und nach furchtbaren Jahren, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, da sind die Bilder, die wir so aus New York jetzt sehen oder in irgendwelchen italienischen Krankenhäusern, lächerlich geradezu, weil die Pest hat einfach die Toten auf der Straße oder auf dem Land liegen lassen und die verrotteten da, weil die konnten die gar nicht so schnell einbuddeln, weil die Angst hatten, sich selbst daran zu infizieren und so weiter. Also das war eine Katastrophe, die da stattgefunden hat. Aber als sie vorbei war, sind eben Dinge entstanden, die vielleicht ohne diese Pest nicht entstanden wären.
Das heißt, um nochmal den Bogen zu schlagen zu vorhin, wo ich sagte, wir sind dümmer geworden im Mittelalter im Vergleich zur Antike. Mein Problem ist ja immer, dass ich nicht begreife, wie wir in der Antike Bäder, Aquädukte, Fußbodenheizungen haben konnten. Und im Mittelalter hatten sie noch nicht mal richtige Toiletten, sondern haben einfach aus dem Burg in den Burggraben geschissen. Ist das dann... einfach nur eine andere Prioritätensetzung gewesen?
Ja, das kann man natürlich so nicht sagen, dass sie dann dümmer geworden sind, weil natürlich gleichzeitig sind andere Dinge im Mittelalter entstanden. Ja. Übrigens nochmal ein Satz. Also wir sagen immer, das dunkle Mittelalter, das hat nichts mit Dummheit zu tun und sonst wie, sondern wir haben ganz wenig Akten. Ne? Ja. Nein, wir haben ganz wenig Fakten und Akten. Wir haben wenig Dokumente, weil wir einfach nicht wissen, wie es da genau war. Und dann hat irgendwann mal ein Engländer gesagt, ein englischer Historiker, das ist die Dark Ages, weil man einfach nicht genügend Material hat, um das zu, das gilt auch für die römische Geschichte. Da hat es so oft gebrannt in Rom, dass viele Dokumente einfach weg sind. Und wir können das nur rückschließen aus großen Geschichtsdarstellungen. Tacitus oder so, der dann irgendwie eine zusammenfassende Geschichte geschrieben hat und oder andere Historiker, die dann darüber berichten, dass es dann und dann das und das gegeben hat. Und dann gehen wir davon aus, dass der, als er es geschrieben hat, das Dokument noch hatte.
Ja,
aber das Dokument selber haben wir nicht. Also die römische Verfassung von 300 vor Christus, die berühmte Majestatsverfassung, die gibt es nur in Erzählungen über sie, aber nicht als Stein irgendwo oder als Dokument. Also wir müssen da wirklich vorsichtig sein und von wegen, dass wir alles vergessen haben, das klingt so tatsächlich. Hier in Köln gibt es die, wir waren ja römische Besatzungsstadt sozusagen oder römische Metropole hier im Rheinland und die haben uns hier eine wunderbare Kloake gebaut und die Kölner waren heilfroh, als sie sie hatten. Und dann sind die Römer abgezogen. Was haben die Kölner gemacht? Die haben ihr Bier darin kühl gehalten. Tatsächlich, das ist jetzt nicht
kein Scherz. Prioritätensetzung.
Prioritätensetzung, genau. Dafür haben sie, wie man hier sagt, in die Kalle gedrissen. Ja? Die haben sich oben mit ihrem Arsch aus dem Fenster gehängt und in die Regenrinne, das ist die Kalle, geschissen. Und damit war natürlich die Hygiene in der Stadt auch dahin. Aber daraus jetzt sozusagen pauschal zu schließen, die sind dümmer als in der Antike, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das richtig ist, sondern es sind andere Prioritäten. Tatsächlich sind auch andere Dinge dann entwickelt worden, wo sie eben mehr Gewicht drauf gelegt haben. Also die großen Denker zum Beispiel, die hat es zu der Zeit gegeben. Es sind die Universitäten, also Europa ist eine Universitätslandschaft, die ist da entstanden in dieser Zeit. Und man hat einfach andere Dinge sozusagen entwickelt, eben leider nicht in der Medizin. Das muss man wirklich genau sagen. Also das ist tatsächlich so, dass wir da dann erst später eingestiegen sind sozusagen in die Erforschung der Medizin. Es war ja auch lange durch die Religion verboten, Körper aufzumachen und zu gucken und so weiter. Das kennen wir alles aus dem Medicus und anderen Geschichten. Leonardo da Vinci etc. etc.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 1. Mai. Das ist ein Freitag, den 1. Mai 2020. Da gibt es die passende Sondersendung Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.